Regelmäßig kommen Frachtschiffe aus der ganzen Welt in Häfen im Nordwesten an. Es sind Routinebesuche. Fracht löschen und weiter. Doch immer häufiger geraten diese Schiffe ins Visier von Drogenfahndern. Der Grund? Das florierende Geschäft mit Kokain. Tatort diesmal Brake. Der Hafen in der Wesermarsch machte im vergangenen Jahr Schlagzeilen, als dort 180 Kilogramm Kokain sichergestellt und eine Drogenbande festgenommen wurde. Doch wie funktioniert das System? Was sind das für Menschen, die dahinter stecken? Und damit herzlich willkommen bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge sprechen wir über alle Hintergründe eines riesigen Falls. Daher noch ein kleiner Hinweis. Wenn du selber Probleme mit Drogen hast oder jemanden kennt, auf den das zutrifft, dann verlinken wir euch Anlaufstellen in den Shownotes. Und auch heute bin ich wie immer nicht allein, sondern bei mir ist mein Stammgast für diesen Podcast, Nicolas Reimer. Er koordiniert das Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Hallo Nico, schön, dass du mal wieder da bist.
No pressure, Julian. Ja. Ja, danke, schön, dass ich hier bin.
Genau, wir haben mal wieder einen großen Fall. Ich habe schon gesagt, ich finde wirklich, es ist sehr umfangreich über das Thema, was wir heute sprechen wollen.
Geht auch um einige Personen, die involviert waren. Also wir sprechen ja von 6 Personen insgesamt, die an der Tat beteiligt waren. Also
wir haben einiges vor uns. Lass uns mal beginnen im März 2025. Der Hafen in Brake ist ja im Vergleich zu anderen Häfen, Hamburg oder so, eher überschaubar. Aber dort spielt nun mal unser Fall. Was ist da passiert?
Im Nachhinein muss man diese Aktion, die da nicht geglückt ist, also nicht passiert ist, muss man dieser Aktion die Überschrift geben, Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, okay.
Also anders kann ich es nicht formulieren. Wir können diese Tatnacht damals einfach ja mal rekonstruieren, müssen da aber im Herbst 2024 anfangen.
Okay, schon ein halbes Jahr vorher, ja.
Genau, die Beteiligten, also 6 an der Zahl, die werden für einen Auftrag in Portugal angeworben. Dieser Auftrag damals, der wurde abgebrochen, also es ging auch um einen Taucheinsatz. In der Regel ist das so, dass die Involvierten gar nicht groß erfahren, um was es geht. Das war auch in diesem Fall so. Dieser Auftrag in Portugal, der wurde allerdings abgebrochen, kurzfristig abgebrochen, weil wichtige Ersatzteile für einen sogenannten Rebreather fehlten und nicht rechtzeitig geliefert werden konnten.
Okay, was ist ein Rebreather?
Rebreather, das sind ganz spezielle Tauchgeräte. Der Vorteil von diesen Geräten ist, dass im Vergleich zur üblichen Tauchausrüstung, also Schnorchel, Tauchmaske, bei der Atmung unter Wasser keine Luftbläschen entstehen. Das heißt, von oben ist gar nicht zu sehen, dass da jemand taucht. Die Tauchgänge sind dadurch akustisch und optisch weniger auffällig. Und ein weiterer Vorteil von so einem Rebreather ist, dass das sind Kreislauf-Tauchgeräte. Das heißt, man hat auch Sauerstoff mit dabei. Die Tauchgänge sind aber deutlich länger möglich. Also um es unterm Strich zusammenzufassen, mit diesen Rebreathern kann man unauffällig lang tauchen. Auf der anderen Seite sind diese Tauchgeräte bzw. die Bedienung dieser Geräte ist auch sehr kompliziert. Es kann im schlimmsten Fall zu einer Kohlendioxidvergiftung kommen, wenn man quasi nicht richtig aus- und einatmet. Und deshalb ist eben für den Umgang mit diesen Rebreathern eine gewisse Vorerfahrung, Kenntnis oder zumindest eine Schulung notwendig. Und diese Schulung unter anderem sollte auch in Portugal stattfinden.
Okay, aber dieses Gerät hat man jetzt nicht einfach so, wenn man mal einen normalen Tauchschein macht. Da hat man ja ganz normale Taucherausrüstung. Wir reden da schon wirklich über professionelles, hochprofessionelles Equipment.
Ich habe vor kurzem eine Reportage über Minentaucher bei der Bundeswehr geschaut. Und dort in einem speziellen Training wurden auch Tauchgänge mit eben solchen Rebreathern oder Kreislauf-Tauchgeräten durchgeführt. Also es ist wirklich hochkomplex und erfordert jede Menge Können. Und sie sind halt vor allem auch teuer. Also es ist nicht so, dass man sich mal als Freizeittaucher da so einen Rebreather holt. Das sind super teuer.
Okay, verstehe. Also sehr speziell, ja.
Genau. Also wie gesagt, dieser ursprüngliche Auftrag für Portugal, der wurde dann abgesagt. Wenn man sich dafür bereit erklärt, für eine kriminelle Drogenbande, Drogenmafia nach Kokain beispielsweise zu tauchen, dann ist den Auftragnehmern, nenne ich sie mal, in den meisten Fällen klar, dass es nicht bei einem Auftrag bleibt. Also den Leuten, um die es heute geht, denen war schon in Portugal klar, okay, dieser Auftrag in Portugal ist zwar gescheitert, aber es wird sehr wahrscheinlich nochmal ein neuer kommen. Vielleicht in Portugal, vielleicht woanders. Das war dann Anfang 25 tatsächlich der Fall. Da hieß es, okay, wir haben einen neuen Auftrag, wieder nach Portugal. Diese 6 Personen, die sind dann alle nach Portugal eingeflogen worden, um das hier vielleicht mal direkt zu droppen. Wir reden von 2 Rumänen, 2 Albanern und 2 Kolumbianern. Warum die Kolumbianer dabei sind, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Diese 6 Personen, die fanden sich in einer Ferienwohnung in Portugal ein, wo auch ein Pool zum Grundstück gehörte. Da machte man dann Übungstauchgänge. Und erst Mitte Februar, also etwa 2 Wochen vor der Tat, um die es heute geht, in Brake, da erfuhren die Personen Überraschung. Es ist gar kein Auftrag in Portugal, sondern in Deutschland. Die 6 Personen, die teilten sich dann auf mit angemieteten Fahrzeugen, teilweise auch mit dem Flugzeug ging es dann nach Deutschland. Und die Protagonisten, die kamen dann alle so etwa bis zum 25. Februar in der Region an. Sie verteilten sich auf Ferienunterkünfte in Schwanewede und Worpswede im Landkreis Osterholt und, Achtung, auf der Insel Haria Sand. Diese Insel liegt direkt gegenüber des Prager Hafens. Und in dieser Ferienwohnung auf Haria Sand lagerte dann auch das ganze Tauchequipment, das genutzt werden sollte für eben den Tauchgang, um das Koks zu bergen.
Okay, dann war das Equipment da, die Leute waren da an verschiedenen Orten, damit es nicht so auffällt. Und jetzt nähern wir uns dann wahrscheinlich langsam den Tattag.
Ja, wir sind noch nicht ganz am Tattag. Wir sind erstmal am 1. März angekommen. Gegen 18.30 Uhr erreicht der Frachter, der das Koks transportiert. Das war ein Massengutfrachter aus Brasilien. Der erreicht um 18.30 Uhr die deutsche allgemeine Wirtschaftszone. Und am Nachmittag des 2. März kam das Schiff dann tatsächlich in Prake an. Das wussten auch die Hintermänner dieser ganzen Aktion und die entschieden dann, so, in der nächsten Nacht, also in der Nacht vom 2. auf den 3. März, soll es losgehen.
Die wollen die Kokainsendung jetzt irgendwie in Empfang nehmen.
Genau, spannend ist, dass in den meisten Fällen die Crew dieser Frachter gar nicht weiß, dass sie da irgendwie was Verbotenes an Bord.
Ach so, die wissen gar nichts davon.
Genau, da kommen wir später nochmal drauf, wie der Schmuggel genau abläuft. Also es ist davon auszugehen, dass die gar nichts wussten. Die haben eben ihr Schiff da in Anführungsstrichen geparkt und die Drogenbande, die sollte dann in der Nacht loslegen. Es ist 20 Uhr am 2. März und gegen 20 Uhr erreichen alle Taucher die Unterkunft auf Haria Sand. Doch ich sagte ja schon, Pleiten, Pech und Pannen, es gibt eine ganze Reihe an Problemen, die sich ereignen und die das Unterfangen scheitern lassen. Fangen wir mal an mit Problem 1. Wir hatten ja diesen Rebreather. Mhm. 3 Personen sollen tauchen und 3 Personen sollen quasi dann das geborgene Kokain an Land übernehmen und weiterbringen für den weiteren Verkauf.
Aber nochmal ganz kurz, das Kokain ist also nicht direkt an Bord, die müssen nicht ins Schiff rein, sondern ist am Schiff dran?
Genau, in der Regel, es waren Kokainpäckchen, so zwischen 5 und 10 Kilo. Und diese Päckchen, die sind in einem sogenannten Seekasten verstaut.
Okay, was ist der Seekasten eines Schiffes?
Ganz einfach gesprochen, der Seekasten, das ist eine Öffnung in der Außenhaut der Schiffe, die regelmäßig unter der Wasserlinie liegt. Das heißt, die ist nicht zu sehen von außen, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und über diesen Seekasten wird Kühlwasser für die Schiffsmaschinen, also für den Motor, angesaugt und die sind auch von innen nicht einsehbar. Dieser Seekasten, der ist gut geschützt, da sind Gitter davor montiert, eben weil er permanent, auch bei so einer langen Fahrt von Brasilien nach Deutschland, ist er permanent unter Wasser, da sind Fische,
Dass da nichts reinkommt.
Genau, dass da nichts reinkommt. Ist natürlich super für einen Kokaintransport, weil dann ist das Kokain auch geschützt. Mhm. Die sind in der Regel mit 4 Schrauben fest verschlossen und können entsprechend dann eben auch, wenn man hintaucht, auch wieder geöffnet werden.
Okay, verstehe, ja.
Die Kokainpäckchen, die werden wasserdicht verpackt und zunächst einmal in Brasilien war das dann von mutmaßlich kolumbianischen Tauchern, also das ist dann die Verkäuferseite, die haben das Kokain dort in diesem Seekasten versteckt. Und schon mal ein spannendes Detail, 4 Schrauben hat dieser Seekasten oder dieses Gitter gehabt. Die haben nur 2 wieder festgeschraubt. Einfach mit dem Wissen, okay, irgendwo werden ja dann andere Taucher diesen Kasten aufmachen müssen.
Haben die weniger
Arbeit. Und mit 2 Schrauben haben sie weniger Arbeit.
Ah ja, okay, verstehe. Hm.
Du sagtest ja schon, die Schiffscrew, die weiß davon nichts, weil sie eben von dem Tauchgang nichts mitbekommt. Und das Kokain, das soll dann durch einen Taucheinsatz eben aus diesem Seekasten geholt werden, damit es anschließend gewinnbringend in Europa weiterverkauft werden kann.
Okay, und da wussten jetzt also die Taucher, die dann vor Ort in Brake waren, okay, wir müssen zu diesem Seekasten diese Schrauben lösen und die Päckchen da irgendwie rauskriegen.
Genau, ein Teil zumindest davon. Also die Hintermänner, das ist auch so ein Ziel und das ist auch der Grund, warum man versucht, Personen für mehrere Aufträge zu gewinnen. Man will den Kreis von wissenden Personen möglichst klein halten. Wenn die eine Person beispielsweise für den Weitertransport zuständig ist, dann muss die unbedingt gar nicht wissen, wo das Kokain gelagert ist.
Okay, verstehe.
Also sie muss gar nichts von dem Seekasten wissen. Wiederum die Taucher müssen gar nicht wissen, wo das Kokain dann hingebracht wird. Also man versucht wirklich von Seiten der Hintermänner so wenig Informationen wie möglich zu geben, aber trotzdem so viel wie nötig. Und da stand eben fest, okay, euer Ziel ist der Seekasten, dort ist das Kokain. Problem eins war, dass einer dieser drei Rebreather für die Taucher defekt war. Er funktionierte einfach nicht. Das heißt, ein Taucher, das war konkret ein Taucher aus Albanien, der musste auf normalem Weg, auf herkömmlichem Weg mit Schnorchel eben tauchen, was schon mal sehr kompliziert ist, was schon mal sehr erschwerend ist. Problem zwei war, dass die Sauerstoffflasche eines zweiten Rebreathers, den ein Kolumbianer nutzen sollte, einfach leer war. Die war nicht befüllt mit Sauerstoff.
Okay,
das heißt, von drei dieser Super-Gadgets, die möglichst unauffällige Tauchgänge ermöglichen sollen, sind zwei nicht nutzbar. Der dritte, der war aber auch nicht so wirklich gut nutzbar, weil das war Problem Nummer drei. Der erfahrenste Taucher, einer aus Kolumbien, der sollte dann den Rebreather, den funktionierenden eines anderen, übernehmen. Der war aber zu klein.
Ach so, der hat die Größe für ihn nicht gepasst.
Genau.
Ja.
Das war dann sehr einengt im Bereich des Oberkörpers.
Ja.
Und er konnte also nicht richtig atmen, was dazu führte, dass er, als er dann am Schiff tatsächlich ankam, völlig entkräftet war. Er konnte nicht richtig atmen, er hatte nicht genug Sauerstoff bekommen. Trotzdem, oder nochmal einen Schritt zurück, trotzdem wissen, dass nicht wirklich alles glatt läuft, steigen die drei um 1.15 Uhr in die Weser vor Harrier Sand, machen sich auf den Weg in Richtung Schiff, um das Kokain zu bergen. Doch es gibt noch weitere Probleme.
Natürlich, ja.
Wir sind im März und Problem Nummer 4, die Weser ist zu diesem Zeitpunkt verdammt kalt.
Ja.
Und dummerweise haben die Neoprenanzüge, die angeschafft worden sind für diesen Tauchgang, haben nicht die nötige Dicke, um gut genug zu isolieren.
Aber die haben ja wirklich dann alle, also das Equipment war alles falsch gemacht.
Genau.
Also alles.
Also ich frage mich, was die Wochen davor gemacht haben.
Ja, also ich meine, dass ein Debriefer vielleicht da nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, aber dass eine Tauchflasche nicht voll ist, sowas überprüft man doch vor dem Tauchgang.
Ja, vor allem ist alles ja auch explizit und minutiös geplant.
Ja.
Also von diesen sechs Personen, diese Neoprenanzüge beispielsweise,
ja,
die wurden in einem Sportgeschäft in der Wesermarsch angeschafft, kurz davor. Und das hat auch jetzt nicht irgendwie ein Kolumbianer gemacht, der vielleicht Sprachprobleme hat, sondern das hat einer der Involvierten gemacht oder übernommen, der Deutsch spricht. Also da wird wirklich auf kleinste Details geachtet und trotzdem läuft so viel schief. Also das ist wirklich
einfach ein zu dünnen Neoprenanzug, dass man sich da sonst was abfriert, wenn man in die Weser steigt.
Genau.
Ja.
Um 1.15 Uhr, das war jetzt auch nicht super lang, eine Dreiviertelstunde waren die im Wasser.
Oh.
Um 2 Uhr kommen sie an dem Schiff an. Und die sind zu diesem Zeitpunkt halt schon total unterkühlt und entkräftet. Und es kommt noch ein letztes Problem hinzu. Problem Nummer 5.
Reicht dir doch nicht.
Denn die Strömung der Weser ist relativ stark. Sie wissen, der Seekasten ist normalerweise am Heck angebracht, am Heck des Frachters. Den peilen sie auch an. Durch die Strömung werden sie aber so stark abgedrängt oder abgedriftet, dass sie am Bug herauskommen. So, das heißt, sie sind um 2 Uhr am Bug, an der falschen Stelle, völlig entkräftet.
Unterkühlt, entkräftet und sehen kein Kokain.
Genau. Das ist
super Ausflug an der Nacht.
Genau, ja. Das ist so der Stand. Die drei machen dann eine kurze Pause und beschließen dann um kurz vor 2:30, das macht hier heute alles keinen Sinn, wir brechen unseren Auftrag ab. Um 3.15 Uhr etwa kommen sie am anderen Weserufer vor Harrier Sand wieder an und das Problem dabei ist, sie können ja nicht einfach sagen, dass sie versagt haben, auf gut Deutsch. Den Hintermännern, also die das alles koordinieren, denen sagen sie, es hätte einen Alarm am Schiff gegeben, deshalb haben sie das abgebrochen, sie konnten das Kokain nicht bergen.
Achso, sie lügen quasi in die Richtung.
Sie lügen aus Angst vor Repressalien. Sie haben auch extra noch Fotos gemacht, dass sie unter Wasser waren und so, aber das Kokain, das Wichtigste, ist eben nicht da. Das waren so die Hauptfünf Probleme. Das allergrößte Problem für die, also das persönlich größte Problem ist, dass Beamte des mobilen Einsatzkommandos, also es sind Beamte, die auf verdeckte Ermittlungen spezialisiert sind, die haben das ganze Treiben da, die Ankunft des Equipments, der Leute schon ab 18 Uhr beobachtet. Das heißt, selbst wenn das Kokain geborgen worden wäre, wären sie wahrscheinlich nicht mit davon gekommen, weil die Beamten, die haben sich eben positioniert und als sich die Täter dann so gegen 4 Uhr, 4.30 Uhr aus dem Staub machen wollen, da wird dann einer nach dem anderen festgenommen.
Okay, also die Polizei in Deutschland hatte schon irgendwie einen Tipp, einen Hinweis, dass offenbar so eine Aktion hier stattfindet.
Genau, meistens ist das so, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, dass es schon einen guten Austausch mit ausländischen Behörden gibt und die wussten also, was geplant ist.
Okay, aber jetzt sind wir nochmal in dem Moment, sie kommen zurück in der Nacht, unterkühlt, entkräftet, haben kein Kokain in der Hand, lügen ihre Hintermänner erstmal an und sagen, hier Alarm, große Probleme, wir haben das nicht. Aber die werden ja nicht sagen, na gut, dann lassen wir es, weil es geht ja auch um einen hohen Wert, die diese Ware hat. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, der Straßenwert war bei 15 bis 18 Millionen Euro dann am Ende, ne?
Genau, das ist aber nur der Straßenverkaufswert. Also man muss sagen, da kommen wir auf die genauen Preise, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Der konkrete Preis, der dann gezahlt wurde, um das Kokain quasi zu erwerben auf Käuferseite, der war deutlich niedriger.
Okay.
Also das Kokain hat einen Wert in Brasilien oder Kolumbien, wo auch immer das angebaut wird, hat das Kokain einen Kilogramm Wert von etwa 3.000 Euro pro Kilogramm.
Okay.
Wenn es dann erstmal in Deutschland ist, sprechen wir von 70.000 Euro pro Kilogramm. Und dann wird es noch weiter gestreckt.
Also genau. Über dieses System sprechen wir ja noch, genau. Aber trotzdem ist ja das Problem jetzt da, dass Kokain ist noch in diesem Schiffskasten. Wie ist denn jetzt dann der weitere Plan auch von den Männern? Wie geht's weiter jetzt in dem Moment?
Also für die geht's ja gar nicht weiter. Die werden festgenommen. Die kommen dann relativ schnell in Untersuchungshaft. Das Kokain muss aber geborgen werden. Und das übernehmen am Tag danach Polizeitaucher. Und da fragt man sich auch, ob das so einfach gewesen wäre, wenn man sich anschaut, welche Mühen die Polizeitaucher, die mit bestem Equipment, ohne Zeitdruck, mit den entsprechenden Neoprenanzügen eben dieses Kokain geborgen haben. Trotz eben der Verwendung von perfektem Equipment, will ich sagen, erwies sich diese Bergung selbst für die Polizeitaucher als extrem herausfordernd, weil zudem auch noch die Sicht unter Wasser nicht mehr als 30 Zentimeter betrug. Die beiden verbliebenen Schrauben von dem Gitter vor dem Seekasten, die waren super schwer zu lösen und die einzelnen Kokainpakete, die waren ja auch noch mit Verschnürungen verbunden und auch das war schwierig, diese zu trennen. Also 180 Kilo im Wasser zusammen, die ziehst du nicht einfach mal so. Hinzu kam, dass eben auch, um zu verhindern, in dem Seekasten ist ja Wasser und das Kokain kann ja hoch und runter quasi dann
sich bewegen.
Diese Kokainpakete waren auch mit Hantelscheiben befestigt, damit sie einfach am Boden des Seekastens bleiben und nicht nach oben und unten sich bewegen. Also es war super schwierig, selbst für erfahrene Polizeitaucher, die ausreichend Zeit hatten, ohne Angst ertappt zu werden. Ich weiß nicht, ob das so problemlos unauffällig gelungen wäre, diesen drei Tauchern aus Kolumbien und Albanien.
Ja, verstehe, okay. Aber irgendwann haben sie es dann ja geschafft, das Kokain dann zu bergen. Die Festnahmen hast du schon gesagt, die sechs Personen waren alle zwischen 38 und 65 Jahren alt. Dann wurde auch, glaube ich, relativ schnell eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Ich meine, wir reden über 180 Kilo, das ist jetzt wirklich kein kleiner Fund, gerade in so einem Hafen von Brake, der jetzt ja eher ein kleinerer Hafen in Deutschland ist.
Sind jetzt keine Tonnen, wie sie mal in Hamburg oder vielleicht auch mal in Rotterdam geliefert werden, aber schon beträchtlich für die Region und für so einen kleinen Hafen.
Absolut. Und dann gab es die Ermittlungsgruppe Rauschgift. Was kannst du uns zu der erzählen?
Ja, wichtig ist, dass es nicht die eine Ermittlungsgruppe gibt, sondern es gibt mehrere Ermittlungsgruppen Rauschgift beispielsweise. Das sind Personen einerseits von der Zollfahndung, und andererseits von den Länderpolizeien. Das heißt, in den verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Ermittlungsgruppen Rauschgift. Und diese Gruppen, die bekämpfen eben die schwere und organisierte internationale Drogenkriminalität. Und durch die gemeinsame Ermittlungstätigkeit von eben Zollfahndungs- und Polizeibeamten sollen die unterschiedlichen Befugnisse und Ressourcen für eine effektive Bekämpfung dieser Rauschgift-Kriminalität gebündelt werden. Ja, der Zoll darf dies, die Polizei darf das. Wenn die beiden zusammen agieren, darf man beides. Mhm. Also das ist so der Sinn dahinter. Bei diesen gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift gehört Observierung und Überwachung von Tatverdächtigen zum dienstlichen Alltag. Ein großes Thema für die Leute ist deshalb tarnen und nicht auffallen. Wenn wir mit den Personen mal in Kontakt stehen, dürfen wir auch nie die richtigen Namen oder Gesichter zeigen, einfach zum Schutz der Identitäten. Mhm. Teil dieser Rauschgiftgruppe oder dieser Ermittlungsgruppe war auch die Zentrale Kriminalinspektion in Oldenburg.
Die wird abgekürzt mit ZKI, die müsstest du auch nochmal kurz erklären.
Ja, ZKI, es gibt mehrere Polizeidirektionen in Niedersachsen, beispielsweise Oldenburg oder Osnabrück ist für Ostfriesland zuständig. Und in jeder dieser Polizeidirektionen gibt es zentrale Kriminalinspektionen. Das sind spezialisierte Dienststellen, die zuständig für die Bekämpfung organisierter Kriminalität, Schwerstkriminalität sind. Und diese ZKI, die ermittelt eben in komplexen Fällen. In Oldenburg betreibt sie unter anderem auch ein Zentrallabor für IT-Forensik. Also es geht gerade so in die Richtung Pornografie, Cybercrime, das ist alles dort, dort gelagert.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Jetzt machen wir mal kurz wieder einen Schritt zu unserem Täterkreis. Wir haben schon drüber gesprochen, 6 Festnahmen, in welchem Alter, wo sie herkommen. Aber was sind das jetzt für Menschen, die solche auch waghalsigen Tauchgänge, wir haben sie jetzt drüber gesprochen, denn dann auch machen, weil die riskieren ja auch schnell mal ihr Leben da, wenn da mal was ganz grob schief geht.
Ihr Leben, genau, also es ist super gefährlich, das ist auf der einen Seite. Sie riskieren vor allem aber auch ihre Freiheit. Also obwohl so viel Kokain durchkommt, man liest ja auch immer wieder von Sicherstellungen, von Festnahmen. Und zu diesen Personen, man muss sagen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes Handlanger sind. Das sind Personen, die sich, wie du schon sagtest, der großen Gefahr aussetzen, festgenommen zu werden, sich zu verletzen, das Leben zu verlieren. Gleichzeitig sind es aber auch diejenigen, die an diesem gigantischen Milliarden-Drogengeschäft am wenigsten verdienen. Unser Beispiel in Brake, da wurden die Männer mit Beträgen zwischen 2.000 und 10.000 Euro gelockt, wenn man das mal vergleicht mit dem Straßenverkaufswert, den du angesprochen hast, von bis zu 18 Millionen Euro.
Ja, lächerlich.
Also das ist wirklich gar nichts. Offenbar, so ist es aber von den Personen auch zu hören gewesen, haben sie nicht wirklich eine Alternative. Also sie haben keine andere Wahl, als kriminell zu werden. Im Braker Beispiel gab es ja die Person aus Rumänien beispielsweise und Albanien, die dringend Geld benötigten. Der eine gab an, er müsse damit Kinderwunschbehandlungen seiner Frau bezahlen. Ein anderer wollte mit dem Geld die Familie finanzieren. Ein dritter sagte, er müsse noch hohe Arztkosten wegen einer Behandlung seiner herzkranken Frau bezahlen. Also kurzum, sie brauchen das Geld wirklich dringend. Kurios an der ganzen Sache ist, dass obwohl diese Personen relativ wenig bekommen, genießen sie ein extrem hohes Ansehen bei den Hintermännern. Und das hatte ich auch schon so ein bisschen erwähnt, denn sie sind es, die von dem Kokain wissen. Und theoretisch, die 3 Taucher, die in Brake nicht zum Kokain kamen, aber hätten kommen können, die sind ja dann für einen kurzen Moment im Besitz des Kokains. Also im Besitz von bis zu 18 Millionen Euro. Wer weiß, was die damit machen.
Nicht, dass sie einfach das selber nehmen und tschüss, ne?
Genau. Und da kommen wir auch wieder zu den Kolumbianern. Wir haben ja 2 Seiten. Einmal die Verkäuferseite, die Kolumbianer oder Brasilianer, die Südamerikaner, die handeln. Auf der anderen Seite die Europäer, die das dann weiterverkaufen wollen, die das Kokain kaufen. Und mit diesen beiden Kolumbianern hatte die Käuferseite so ein bisschen eine Kontrollinstanz, dass da auch nichts...
Da war das Vertrauen dann quasi auch enger, ne?
Genau, ja. Vertrauen und Kontrolle.
Ja.
Die beiden Kolumbianer konnten eben vor Ort kontrollieren, was mit dem Kokain gemacht wird. Und deshalb ist das alles so, ja, wirklich gut organisiert und strukturiert. Ja, trotzdem hat es halt nicht geklappt. Und das Problem für diese Handlanger ist halt auch, dass man aus diesem kriminellen Strudel nicht wirklich rauskommt. Jetzt sind sie erstmal im Gefängnis. Wenn sie rauskommen, ich weiß nicht, ob sie Repressalien befürchten müssen, weil da ging ja Kokain im Wert von 18 Millionen Euro verloren.
Ja.
Alles nicht so einfach.
Nee, das ist schon nicht leicht. Und du hast ja auch schon gesagt, da hängen ja auch echt persönliche Schicksale hinter den Beweggründen. Ne? Du hast ja gesagt, die eine Frau, die Kinderwunschklinik, da ging es glaube ich auch um mehrere Fehlgeburten, psychische Probleme, Medikamente, Behandlung. Also man kann da jetzt mal weg von der Tat, die man nicht gutheißen kann, natürlich diese persönlichen Schicksale nur bedauern, also was da menschlich passiert.
Genau, also ich glaube, der geringste Teil der Personen, die da involviert ist, macht das, weil sie Kriminalität cool finden. Also da gibt es immer welche Geschichten dahinter. Und
das sind auch wirklich nur, wie du sagst, die Handlanger. Das sind ja nicht die Hintermänner, sondern nur die, die dafür ein Abel und ein Ei sie ihr Leben riskieren, um da die Drogen in Europa irgendwie auf die Straße zu bringen.
Und es ist auch nicht so ein großes Gewinngeschäft. Also von diesen 10.000 Euro, die sie da bekommen haben, im Maximalfall haben sie ja auch teilweise Equipment kaufen müssen.
Ja.
Also es ist nicht so, dass sie dann das alles gestellt bekommen, abgesehen jetzt von den Rebreathern beispielsweise.
Genau, aber da sind wir vielleicht auch bei dem nächsten Punkt. Wie gut sind sie denn eigentlich vorbereitet gewesen? Du hast schon gesagt, das Equipment sollte ja eigentlich ganz gut gewesen sein. Wir haben jetzt gehört, das lief alles nicht so rund. Aber hatten sie überhaupt selber die Fähigkeit oder besaßen sie die Fähigkeit, hätte alles funktioniert, das auch erfolgreich zu gestalten?
Also durchaus, wenn man jetzt davon absieht, dass die Sauerstoffflasche nicht aufgefüllt war und
genau.
Das ganze Problem. Aber da wird auch wieder sehr aufs Detail geachtet. Also es ist jetzt nicht so, dass im Beispiel von Brake es Rebreather gibt, Tauchmasken, Schwimmflossen waren dabei. Also da wurde eine ganze Menge an Dingen sichergestellt. Im Urteil, das wir vorliegen haben, da wird auf mehr als 3 DIN A4 Seiten werden Utensilien aufgelistet, die sichergestellt wurden. Also angefangen bei Schwimmflossen, Rebreathern, Tauchscooter waren auch dabei. Das sind so elektrische Geräte, die eben ermöglichen, schneller durch das Wasser zu gleiten und mit weniger Kraftanstrengung. Aber es waren auch besondere Utensilien dabei, beispielsweise Kettlebells.
Was ist das?
Das sind so Fitnessgewichte, also im Functional Training in Fitnessstudios ist das üblich, damit also Fitness-Equipment eigentlich. Diese Kettlebells sollten die Taucher nutzen, um eben im Wasser weniger Auftrieb zu haben, um besser durch das Wasser gleiten zu können. Die Drogenpakete, ich hatte es schon erwähnt, waren mit Gewichtsscheiben versehen. Es war auch eine Dose Farbspray dabei, dunkles Farbspray, um die grellen Signalfarben, die man ja eigentlich als Taucher senden will, wenn man in der Dunkelheit ist, um die zu übersprühen, dass man auch von außen wirklich keine beispielsweise neongelben Schriftzüge sah. Ja, aber die wichtigsten Geräte, wie schon jetzt öfters angeklungen, waren die Rebreather und die Tauchscooter.
Okay, aber das Equipment war da und es waren ja auch ausgebildete Taucher an sich, die das teilweise vorher auch beruflich gemacht haben.
Der Kolumbianer zum Beispiel, einer von den beiden Kolumbianern, der hatte schon Erfahrung mit den Rebreathern. Das war auch der am Ende dann den dritten, leider zu kleinen Rebreather bekommen hat, aber genau.
Kommen wir mal, du hast nämlich gerade auch schon angesprochen, das Urteil. Es lag ja relativ offensichtlich auf dem Silbertablett, was hier passiert ist, was ihre Rolle waren. Sie haben sich dann ja auch eingelassen vor Gericht. Der Prozess begann im Oktober 2025 vor dem Landgericht in Oldenburg. Es waren erstmal alle 6 gleichzeitig wegen bandenmäßigen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt. Das Thema mit den bewaffneten Handel ging, glaube ich, darauf zurück, dass in dieser Taucherrüstung auch ein scharfes Messer dabei war. Das hat aber am Ende nicht standgehalten und das wurde quasi rausgenommen. Und am Ende wurde es auch gesplittet. Es gab dann quasi ein erstes Urteil gegen 3 Leute und wenig später nochmal ein zweites Urteil gegen 3 weitere.
Das hat aber nichts, um das kurz zu erwähnen, das hatte nichts zu tun, dass die einen irgendwie deutlich weniger oder stärker involviert war. Das hatte einfach damit zu tun, dass ein Teil von den Angeklagten, also deren Anwälte, die hatten Terminprobleme, sage ich mal. Und deshalb wurde das abgetrennt, um die Verfahren eben zu beschleunigen.
Und ich habe schon gesagt, alle Angeklagten haben sich dann vor Ort oder vor Gericht auch verständigt gezeigt. Und dadurch kam natürlich die Staatsanwaltschaft denen auch ein bisschen entgegen im Rahmen der Strafe. Dann hieß es so, ja, wenn ihr euch einlasst und uns ein bisschen was erzählt, kriegt ihr alle so um die 4 bis 8 Jahre. Und das ist dann auch passiert. Der eine hat zum Beispiel 3 Jahre und 10 Monate bekommen. Ein anderer, zum Beispiel ein Fahrer, dann 4 Jahre und dann nochmal Haftstrafen um die 4 Jahre. Also meistens hat sich um dieses Strafmaß rum gebildet, das Urteil.
Die Staatsanwaltschaft lockt dann so ein bisschen, weil die Staatsanwaltschaft, die könnten dann eben durch diese Einlassungen Erfahrungen zu Hintermännern eventuell oder Erkenntnisse zu Hintermännern bekommen, worauf die natürlich wiederum scharf ist.
Ja.
Muss man immer persönlich dann entscheiden, ob man da was preisgibt oder nicht.
Genau, absolut. Und auch da gab es auch nochmal ganz persönliche Schicksale. Der eine sagte, er hatte durch einen Arbeitsunfall seinen Job verloren. Er ist dadurch, hat sich den Alkohol hingegeben, Schmerzmittel, ein Glücksspiel. Es gab Schulden in Höhe von 36.000 Euro. Also das waren ganz arme Schweine, die das ausgeführt haben, dann diese Taten. Wir müssen aber vielleicht auch nochmal erzählen jetzt kurz, Brake, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, keiner der großen Hafen, du hast auch schon gesagt, Hamburg, Rotterdam, da sind teilweise Tonnen Drogen schon gefunden worden. Aber warum wurde jetzt hier explizit dann Brake verwendet als Zielhafen?
Zunächst mal muss man sagen, es gibt jetzt keine spezielle Strategie, um irgendwie kleinere Häfen zu überwachen oder zu kontrollieren. Die Ermittler verfolgen eher so einen ganz hoheitlichen Einsatz. Fakt ist aber, man spricht da so auch von einem Verdrängungseffekt, auch um im Bild des Wassers zu bleiben, dort, wo man den Druck erhöht, also beispielsweise im größeren Hafen, den Ermittlungsdruck, dort geht das Wasser dann nicht mehr hin oder anders gesagt, dort geht das Kokain dann nicht mehr oder nicht mehr so intensiv hin. Natürlich gibt es noch die gigantischen Lieferungen in Containern nach Hamburg oder Rotterdam, aber die Händler haben halt immer mehr auch die kleinen Häfen für sich entdeckt, weil es da zwar kleinere Mengen, aber mit einem vermeintlich geringeren Risiko möglich ist, Kokain, Drogen zu schmuggeln. Was sich mittlerweile bei den Kriminellen aber auch rumgesprochen haben dürfte, ist, dass die Behörden beispielsweise in Deutschland in sehr gutem Austausch mit ausländischen Kollegen sich befinden. So war es auch am Beispiel Prag überhaupt möglich, dass die Ermittler schon vor der bevorstehenden Drogenlieferung wussten, dass an dem und dem Tag etwas ankommt. Also die wussten schon Tage zuvor, okay, also dieser Frachter, der jetzt vor den Niederlanden ist, im Bereich der ostfriesischen Inseln ist, nach Prag einfährt, da ist Kokain drin.
Okay, das ist jetzt dieser eine Fall, aber wie groß ist das ganze Geschäft denn im Nordwesten bei uns in der Region? Ich meine, wir haben ja nicht nur einen Hafen hier.
Genau, das kann man aber gar nicht so genau sagen, weil man kennt ja nur die sichergestellten Drogen. Also man weiß nicht, wie groß das Dunkelfeld ist, aber allein diese Mengen sind schon beachtlich. Wir sprechen da auch im Nordwesten in den vergangenen Jahren vom Tonnenbereich. Wenn man jetzt mal von 21 bis 2024 bundesweit schaut, da hat der Zoll mehr als 90 Tonnen Kokain sichergestellt. Mhm. Das ist wirklich nur der kleine Anteil davon.
Ja.
Und trotz dieser 90 Tonnen ist der Preis für das Kokain relativ stabil geblieben. Was bedeutet, okay, 90 Tonnen sind weg, aber wir haben trotzdem keine Engpässe. Und dann kannst du ja hochrechnen, wie viel eigentlich im Umlauf ist.
Ja.
Ja, und so im Nordwesten, also wir hatten in den vergangenen Jahren und Monaten ja Funde in Brake, Wilhelmshaven, vor den Inseln Borkum, Jüst und Norderney. Warum wird so viel geliefert? Ganz einfach, weil Kokain mittlerweile von der Schickimicki-Droge, so habe ich es in einem Text von mir genannt, Kokain ist von der Schickimicki-Droge hin in die Mitte der Gesellschaft gewandert. Um das mal zu vergleichen, runtergerechnet, wenn man jetzt ein Gramm Kokain sich kauft und daraus 10 bis 15 bis 20 Lines sich basteln kann und man den schnellen Rausch mit einer Line haben möchte, kostet diese eine Line weniger als ein halber Liter Bier.
Ach krass, okay. Man denkt ja eigentlich, das ist so teuer, ne? Aber ja,
ist es aber halt auch nicht mehr, weil halt so viel auch mittlerweile im Umlauf ist. Viel und die Reinheit ist deutlich besser geworden. Das Kokain, das in Brake ankam, kam mit einer Reinheit von 93% etwa an. Das wird dann nochmal ein bisschen gestreckt. Früher waren das dann 55-60% Reinheit. Heute spricht man schon teilweise von 70-75%. Also so traurig es ist, das Kokain wird auch immer besser.
Es wird immer besser, es wird eigentlich auch immer günstiger und es ist in rauen Mengen vorhanden. Wir haben ja schon gesagt, diese 180 Kilo, die in Brake gefunden worden sind, haben einen Straßenwert von 18 Millionen Euro. 90 Tonnen, mein Mathe reicht nicht aus, aber das wird ein paar Euro mehr sein, was man damit halt quasi hätte verdienen können, was nur festgenommen wurde, was nur die Spitze eines Eisberges ist, den man wahrscheinlich gar nicht erfassen kann, wie groß der ist.
Genau, natürlich sind 18 Millionen Verlust ärgerlich, wenn du auf der anderen Seite 10 Milliarden einnimmst.
Ja, absolut. Dann gehört das wahrscheinlich einfach zur Abschreibung.
Genau.
Jetzt sind wir vielleicht auch schon sogar bei der Frage, wie dieses ganze Kokaingeschäft funktioniert, weil wir haben jetzt schon rausgearbeitet, es sind ja sehr professionelle Strukturen. Man hat für alles seine Hintermänner, die nur diese eine Aufgabe haben. Das ganze Geschäft erstreckt sich ja von Südamerika bis in den Braker Hafen. Also wie funktioniert dieses Konstrukt?
Es sind keinesfalls Einzeltäter. Du hattest schon gesagt, da sind feste Strukturen dahinter, stecken feste Strukturen sowohl in Südamerika als auch in Europa dahinter. Und wenn man das jetzt mal der Reihe nach verfolgt, so ein bisschen die Wertschöpfungskette auch. Die Herstellung des Kokains, die erfolgt normalerweise in Freiluftlaboren in Südamerika von beispielsweise Bauern, direkt nach der Ernte der Coca-Pflanze. Dort am Entstehungsort, hatte ich schon erwähnt, hat das Kokain einen Kilogramm Wert von etwa 3000 Euro. Wenn die Einfuhr nach Europa unentdeckt gelingt, weil das ist eben die zentrale Hürde. Wenn es einmal in Europa ist, dann gibt es zwar auch noch ein paar Hürden für den Weitervertrieb, aber dann ist die große Hürde eben geschafft. Wenn das Kokain also in Europa ist, erhöht sich dieser Wert nochmal auf 70.000 Euro, also mehr als das Zehnfache. Vor dem Verkauf wird das Kokain dann nochmal gestreckt, was nochmal einer Gewinnmaximierung entspricht. Das heißt, da sind überall Gewinnmargen und diese Gewinnmargen sind so groß, um im Nordwesten mal zu bleiben, dass teilweise sogar verfeindete Gruppierungen, beispielsweise kriminelle Clans, zusammenarbeiten. Obwohl sie sich eigentlich nicht leiden können, aber sie arbeiten zusammen, weil sie einfach wissen, welche Gewinne sie machen können, wenn sie beispielsweise eine gemeinsame Logistik nutzen. Genau, oft sind es natürlich auch deutsche Tatverdächtige, aber in der Regel sind es halt keine Einzeltäter. Da spricht man dann vielleicht von kleinen Drogendealern, die mal ein Gramm oder zwei, aber so 180 Kilo oder Tonnen Lieferungen, da sind immer feste Strukturen dahinter. Abschlussfrage, wie kommt die Ware denn jetzt nun an? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste und klassischste Methode ist natürlich immer noch der Containertransport, weil man da eben in den Containern riesige Mengen an Kokain in Bananenkisten oder in Bremen gab es auch mal einen Fund zwischen Kaffeebohnen, weil man da ist einfach große Mengen transportieren kann. Solche großen Häfen, die haben aber auch spezielle Röntgengeräte. Das heißt, die Gefahr, erkannt zu werden, ist durchaus gegeben. Die Schmuggler, das kam ja jetzt auch schon zur Sprache, die nutzen aber immer auch häufiger Schiffe für kleinere Häfen wie Brake oder Emden. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Drop-Off-Methode und das andere ist der sogenannte Parasitenschmuggel.
Okay, was ist da der Unterschied?
Drop-Off-Methode, die funktioniert so, dass ein Schiff Kokain gelagert hat und da ist die Frage, wer von der Crew involviert ist. Auf jeden Fall muss jemand Bescheid wissen, der auf dem Schiff ist, denn diese Kokainpakete werden dann auf der Nordsee, beispielsweise vor den ostfriesischen Inseln, ins Wasser geworfen, sind schwimmfähig gemacht, mit einem Peilsender ausgestattet und irgendwelche Abholer, das war hier in einem Fall bei einem Fund.
Was nicht, bei Wangerooge oder so, hatten wir das gar nicht mal das Thema?
Genau, da waren es auch war der Fischerkutter, der hat sich in Cuxhaven in Bewegung gesetzt. An Bord war ein Niederländer, der eben auch vor Gericht vor persönlichen Schicksalen gesprochen hat und es war ein Serbe oder ein Kroate. Also die haben auch eben die Handlangerarbeiten übernommen, die wurden aber erwischt. Aber so läuft das im Regelfall ab. Irgendjemand wirft irgendwo Kokain über Bord, jemand anderes schnappt das und dann wird es an Land weiter vertrieben. Das ist die erste Methode. Wir hatten es im Fall Brake mit einem sogenannten Parasitenschmuggel zu tun. Parasit, der Name verrät schon, da ist irgendwas am Rumpf des Schiffes, was da nicht hingehört. Entweder im Seekasten oder in speziell gebauten Metallkonstruktionen, sogenannten Torpedos, da wird das dann verstaut. Der Vorteil ist eben, die Crew weiß von nichts, das Kokain ist unter Wasser, man sieht nichts.
Weniger Mitwisser wieder.
Theoretisch eigentlich eine super Idee. Praktisch, wie der Fall Brake zeigte, nicht immer.
Klappt nicht immer. Gekrönt. Genau. Nico, vielen lieben Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Denn damit schließen wir jetzt auch die Akte unseres Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Kokain bleibt eine Droge mit hoher Verfügbarkeit und großem Risiko. Nach den vorläufigen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik 2025 wurden in Niedersachsen rund 5000 Fälle von Kokain- und Crackdelikten registriert. Es war zwar ein leichter Rückgang um 4,5% gegenüber dem Vorjahr. Bundesweit sind die Mengen sichergestellter Kokainlieferungen nach wie vor riesig und der Schwarzmarkt boomt. Diese Zahlen zeigen sehr deutlich, auch wenn der aktuelle Fall in Brake spektakulär war, er ist sicher kein Einzelfall. Die Beschaffungsketten für Drogen sind komplex und international organisiert, oft über Monate geplant, mit verschiedenen Akteuren und Transportwegen. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das auch ein erhebliches Risiko übrigens, nicht nur strafrechtlich, sondern auch gesundheitlich. Der Handel mit Kokain ist extrem profitabel, darüber haben wir geredet. Die Substanz ist hoch dosiert und häufig gestreckt, was auch wiederum akute Gesundheitsgefahren und Suchtprobleme mit sich bringt. Daher rät die Polizei, misstrauen Sie schnellen Angeboten, seien Sie skeptisch bei Kontakten aus dem Internet und melden Sie verdächtige Vorgänge. Ein einzelner Fall wie dieser mit 180 Kilogramm Kokain auf einem Frachter zeigt exemplarisch, wie professionell und auch risikoreich der Drogenhandel organisiert ist und wie wichtig Aufklärung und Prävention bleiben. Denn hinter jeder Sicherstellung steckt ein komplexes Geflecht von Tätern, Mittelsmännern, Opfern, die oft selbst in existenziellen Nöten sind. Und auch für die Behörden gilt, der Kampf gegen den internationalen Drogenhandel ist aufwendig und langwierig. Jeder erfolgreiche Zugriff wie hier in Brake ist ein kleiner Sieg, doch der Markt bleibt eben stabil und gefährlich. Und genau diese Erkenntnisse sollten wir also mitnehmen, wenn wir über Drogen, Risiken und Prävention sprechen. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, das Thema interessiert, dann gebt uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Es würde uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.